So, danke für die Musik. Das ist super. Wir haben jetzt für diese Stunde. Wir sind. Bis gleich. Das ist mir lästig. Dann sehe ich nichts. Gell? Aber diese Stunde haben wir jetzt das Thema Home at Heaven. Und ich nenne es auch Heimat und Ewigkeit. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr eine Serie vorbereitet oder gemacht mit dem Titel Der Mensch auf der Suche nach dem Sinn. Und damit das Menschenleben einen Sinn ergibt, braucht es legitime Gründe. Jeder kann sagen, mein Leben ergibt Sinn, dann würde ich ihn fragen, warum. Man braucht einen legitimen Grund, um sagen zu können, mein Leben hat Sinn. Das kann man nicht einfach so sagen. Und ich glaube, wahrscheinlich gibt es mehr, aber ich habe zumindest 4 Dinge, die es braucht, damit das Leben Sinn ergibt. Erstens, es braucht ein ehrliches Streben nach Wahrheit. Wir müssen nach Wahrheit streben, wenn unser Leben Sinn ergeben soll. Zweitens, es braucht ein Staunen. Ein Mensch, der nicht mehr staunen kann, wird keinen Sinn im Leben finden. Es braucht die Erfahrung von Liebe, nicht das Wissen über Liebe, sondern die Erfahrung von Liebe. Und ohne diese Erfahrung hat dieses Leben keinen Sinn. Und viertens und letztens, und darüber will ich heute reden, damit das Leben Sinn ergibt, brauchen wir das Wissen um eine ewige Heimat, um Geborgenheit. Sonst hat dieses Leben keinen Sinn. Es ist speziell, wenn der Mensch älter wird, das erfährt man auch, wenn man mit älteren Leuten lebt und wohnt, wird die Sehnsucht nach Geborgenheit stärker. Ältere Menschen sehnen sich, mit dir zu reden. Nimm dir Zeit für ältere Menschen. Du wirst auch mal alt. Ich tue es viel zu wenig, aber ich möchte mich immer dran halten oder anhalten dazu, weil sie sehnen sich nach Geborgenheit, nach Reden. Und wenn man älter wird, wird auch die Frage nach Tod aktueller. Denn man weiß ja, ich habe nicht mehr allzu lange. Immer keiner von uns hat lange, ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre. Im Prinzip sind es nur ein paar Jahre der Unterschied. Aber wenn es kein Weiterleben nach diesem Leben gibt oder gäbe, dann hätte der Mensch tatsächlich keine Hoffnung. Und wenn jemand über Hoffnung spricht, die nicht über dieses Leben hinausreicht, dann ist es eigentlich nur Vertröstung, aber keine Hoffnung. Jemand hat es einmal etwas grob ausgedrückt, der hat gesagt, wenn wir nur leben, um zu sterben, dann hat unser Leben tatsächlich nicht mehr Sinn als das einer Katze oder das einer Fliege. Alle Opfer, die gebracht wurden, verschwinden letztlich im Chaos dieses Universums. Welchen Sinn hat es dann letztlich so zu leben wie Mutter Teresa oder wie Stalin? All die guten Taten verdampfen in Jahrtausenden eines sinnlosen Universums und all die grausamen Taten ebenso. Und Jean-Paul Sartre hat gesagt, ob wir nur ein paar Stunden oder ein paar Jahre leben, macht letztlich keinen Unterschied, wenn wir die Ewigkeit verloren haben. Und es stimmt. Letztlich, wenn mit dem Tod alles aus ist, ja, ob du dann heute stirbst oder in 10 Jahren, wo ist der Unterschied? Für manche wäre es vielleicht die Erlösung, die haben sowieso kein schönes Leben. Andere leben etwas besser, die freuen sich vielleicht noch an den Schönigkeiten, die das Leben doch auch zu bieten hat, vor allem in unseren Breitengraden. Aber jetzt die Frage, was ist Heimat oder wo ist Heimat? Wenn man über Heimat redet, es kommt darauf an, wo du wohnst. Du sagst vielleicht, mein Wohnzimmer, mein Zimmer, das ist meine Heimat. Ist Heimat mein Grundstück? Ist beim Zaun? Ist das die Grenze meiner Heimat? Mein Wald, meine Wiese? Bei mir ist die Ramsau meine Heimat, diese Ortschaft in den Bergen. Ist Österreich meine Heimat? Das ist schon ein bisschen weiter. Zu Europa, meine Heimat. Die Erde. Sonnengalaxie. Wo ist die Heimat? Es ist interessant, darüber nachzudenken. Auf dem Haus meiner Pateneltern stand dieser Spruch. Den habe ich schon als 10-jähriger Junge auswendig gekannt. Dies Haus ist mein und doch nicht mein. Es wird auch nicht dem Nächsten sein. Der Dritte bleibt auch nicht hier, dem Vierten geht es gerade wie mir. Der Fünfte und Sechste zieht aus, nun sag mir, wem gehört dieses Haus? Das stimmt. Wem gehört dieses Haus hier? Keine Ahnung. Es ist nur Zeit lang, in der wir drinnen wohnen, mehr nicht. Ewige Heimat kann letztlich kein geografischer Ort sein, sondern Heimat ist da, wo man Menschen liebt und eine Aufgabe hat. Das ist Heimat. Das nächste, Ewigkeit ist mehr als Unsterblichkeit. Manchmal verwechseln wir vielleicht Ewigkeit mit Unsterblichkeit. Unsterblichkeit ist der Traum vieler Menschen. Bereits die Alchemisten haben versucht, ein Mittel zu finden, das ihnen Unsterblichkeit gibt. Ich habe gehört von Menschen, die sich einfrieren lassen. Nützt auch nicht viel, wenn sie auftauchen, sterben sie dann. Und selbst wenn es funktionieren würde, es würde nicht helfen. Unsere moderne Medizin bemüht sich, uns ein möglichst langes Leben zu ermöglichen, wofür wir dankbar sind, zumindest zum Großteil. Aber, und das ist wichtig zu verstehen, niemand kann Leben retten. Ich bin im Bergrettungsdienst, Höhlenrettungsdienst. Ich habe schon einigen Menschen das Leben gerettet, aber ich habe noch kein einziges gerettet. Ich habe es höchstens ein bisschen verlängert. Mehr nicht. Seht ihr, wenn du in der Wand hängst und du verblutest da schon langsam und dann kommt der Bergrettungsdienst und holt dich raus und du überlebst es und du kommst ins Spital, wirst behandelt und 2 Wochen später wirst du im Auto überfahren. Dein Leben ist nicht gerettet. Das ist nur verlängert. Dieses Leben kann niemand retten, außer Gott alleine. Und selbst wenn es uns gelingen würde, dass wir unsterblich werden könnten, würde es unserem Leben noch keinen Sinn geben. Das ist wichtig zu verstehen. Auch wenn wir ewig leben könnten, hätten wir immer noch keinen Sinn für unser Leben. Einmal, jemand hat es mal so gesagt, das gefällt mir. Ich glaube, es ist nicht so sehr das Sterben, wovor Menschen Angst haben. Etwas anderes, viel Tragischeres als Sterben flößt uns Furcht ein. Wir haben Angst, niemals wirklich gelebt zu haben. Ans Ende unserer Tage zu kommen mit dem unguten Gefühl, das wirkliche Leben verpasst zu haben, niemals wirklich entdeckt zu haben, was Leben eigentlich bedeutet. Und seht ihr, Freunde, ich muss euch ehrlich sagen, ich sterbe lieber heuer mit 47 Jahren und ich weiß, wofür ich gelebt habe, als 90 Jahre alt werden und nicht sicher sein, wozu ich überhaupt auf diesem Planeten war. Darum möchte ich euch auch ermutigen, habt Mut hinauszugehen, verrückte Dinge zu tun, gerade im Namen unseres Herrn. Dich auf Dinge einzulassen, die völlig unlogisch sind, aber sie bereichern dein Leben. Wir leben leider oft so, nur um nicht zu Schaden zu kommen, anstatt dass wir so zu leben, dass wir die größte Freude erleben. Wir leben viel zu mittelmäßig. Dieses Leben ist so kurz. Wofür lebe ich? Selbst wenn du ewig leben würdest, würde es dir keinen Sinn geben. Wenn ich nicht weiß, wozu ich lebe, ist es unbedeutend, ob ich kurz oder lang lebe, denn ich weiß nicht, wozu. Und darum braucht es mehr als nur viele Jahre oder Jahrzehnte. Findet's nur Platz, ja? Sehr gut. Warum ist da etwas in uns drinnen, das mehr will als diese 70, 80 Jahre? Übrigens im Psalm 90, das ist ein Psalm Mose, da sagt Mose, er schreibt, der Mensch wird 70, wenn es hochkommt, wird er 80. Und wisst ihr, was er dann sagt? Und das gefällt mir, sein Gebet von Mose, Psalm 90. Da betet er, Herr, gib mir so viele gute Tage, wie ich schlechte Tage erlebe. Das gefällt mir, der ist realistisch. Du wirst mindestens so viele schlechte Tage haben wie gute. Dann bist du biblisch unterwegs. Dieses Denken, dass jeder Tag nur super sein muss, ist völlig unbiblisch. Hat weder mit Realität noch mit biblischer Lehre was zu tun. Wenn die Hälfte unserer Tage schön sind, können wir schon sehr dankbar sein. Denn dieses Leben ist nicht sehr schön. Die meisten von uns haben es äußerlich recht gut. Aber innerlich sind auch viele verzweifelt. Aber warum ist das in unserem Herzen, dass wir mehr wollen als diese 70 Jahre? Und das will eigentlich fast jeder. Gerade gestern einen ganz erfolgreichen Geschäftsmann bei uns getroffen, der ist jetzt 86 Jahre. Du merkst, wie ihm das Herz blutet, dass er nicht mehr kann. Er wäre lieber noch so wie ich und noch vital, aber er kann nicht mehr. Und wisst ihr, woher das kommt? Prediger 3, Vers 11, Alten Testament. Da ist ein, das ist, muss ich sagen, fast mein Lieblingsvers, zumindest im Alten Testament. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Der Grund, warum sich der Mensch nach mehr sehnt als 70 Jahre, ist, weil Gott die Ewigkeit in sein Herz gelegt hat. Darum sehnt sich der Mensch nach Erfüllung, nach ewigem Leben, nach Himmel, nach Paradies. Der Mensch will Paradies. Warum? Gott hat es uns ans Herz gelegt. Eine ganz interessante Tatsache. Zeit und Vergänglichkeit überrascht den Menschen andauernd. Hier sind viele junge Menschen. Wisst ihr, was ihr euch dauernd anhören müsst? Und ich weiß, es geht auf den Nerv. Du kommst zu Verwandten. Na, wie du groß geworden bist. Na, ich erkenne dich ja überhaupt nicht mehr wieder. Na, jetzt bist du schon aus der Schule. Hast du schon einen Führerschein? Na, wie die Zeit vergeht. Es ist immer dasselbe, jeden Tag. Und wisst ihr warum? Die älteren Leute, die so reden, die meinen das wirklich. Die sind echt überrascht, dass du schon so groß bist. Zeit überrascht uns immer wieder. Wir kommen mit ihr nicht zurecht. C.S. Lewis hat zu diesem Phänomen gesagt, wenn wir nur für dieses Leben geschaffen wären, die 70 Jahre, dann sollte uns die Zeit nicht überraschen. Es wäre so, als ob ein Fisch jeden Tag neu überrascht und erschrocken wäre über die Nässe von Wasser. Der Fisch schüttelt sich jeden Tag, das Wasser ist so nass heute. Das wäre tatsächlich komisch, es sei denn, der Fisch ist dazu bestimmt, einmal ein Landtier zu werden. Und wisst ihr, warum uns die Zeit immer wieder überrascht? Weil wir dazu bestimmt sind, ewig zu leben. Darum kommen wir mit dem Konzept Zeit nicht zurecht. Wir kämpfen damit jeden Tag. Wir wollen dauernd jünger ausschauen. Kosmetik, eine der größten Branchen. Übrigens, wisst ihr, wo das Wort herkommt? Vom Wort Kosmos. Kosmos heißt, Ordnung ins Chaos zu bringen. Kosmetik heißt, Ordnung zu schaffen aus Chaos. Tatsächlich, das ist so. Und weil wir kommen mit Zeit nicht zurecht. Wir wollen jünger aussehen, als wir sind. Wir wollen vitaler sein, als wir sind. Das ist doch alles nicht mehr normal. Heute geht es schon so weit, lassen Sie sich was wegoperieren, Fett oder den Busen aufoperieren oder irgendwas, damit man jünger ausschaut. Das ist doch krank. Wir kommen mit Zeit nicht zurecht, weil Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und ich habe immer wieder Gespräche auch mit Leuten, die Leute, viele Leute suchen. Manche, glaube ich, suchen überhaupt nicht und manche suchen andauernd. Bei uns, ihr glaubt gar nicht, wie viele Mondkalender-Antworten suchen. Mondkalender, Wahnsinn. Die schneiden sich die Haare, die Nägel und alles Mögliche nur bei Abnehmen oder Zunehmen, was immer. Dann New Age, jedes Jahr gibt es ein neues. Ich kenne die Namen schon gar nicht mehr. Xinghui und Changhong und was. Ist jedes Jahr was anderes. Und die Leute fahren dahin. Und ich treffe diese Leute. Ich habe auch in meinem Hauskreis zwei Leute, die extrem drinnen waren, östlichen Religionen. Glauben an Elfen, an Engeln. Und wisst ihr, was ich diesen Leuten immer wieder sage? Ich sage, du bist ein suchender Mensch und dazu gratuliere ich dir. Aber weißt du was? Es wird Zeit, dass du nach Hause kommst. Du musst nach Hause kommen. Du gehörst in ein Zuhause, zu deinem Vater. Du suchst dauernd die Antworten woanders, du findest sie nicht. Komm nach Hause. In Jeremia 2, Vers 13 sagt Gott über sein Volk, sagt, zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und der Mensch ist so komisch, er sucht überall herum nach Antworten und es sind alles nur rissige Zisternen. Und Gott sagt, warum hast du mich verlassen? Ich, der ewige Gott, der die Ewigkeit auf dein Herz gelegt hat. Was ist ewiges Leben? Jesus definiert es am besten. Johannes 17, Vers 3. Das ist ein super Vers, wenn es um ewiges Leben geht. Johannes 17, 3 sagt Jesus, dies aber ist das ewige Leben. Doppelpunkt, was ist es? Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen. Wisst ihr, was ewiges Leben ist nach Jesus Christus? Gott, den Vater und den Sohn, Jesus Christus, persönlich kennen. Das ist ewiges Leben, so definiert es Jesus Christus. Die Bibel, den Inhalt der Bibel kannst du auf zwei Worte reduzieren, ganz einfach. Jesus Christus. Und die Botschaft von Jesus Christus kannst du auf zwei Sätze reduzieren. Nämlich, Gott kennt dich und Gott liebt dich. Das ist alles. Das ist die Botschaft der Bibel. Und Gott liebt dich nicht nur, er kennt dich persönlich. Er kennt dich nicht nur, er liebt dich, wie du jetzt bist. Und darum, wenn ein Mensch diesen ewigen Gott in sein Herz einbezieht, dann wird diese Ewigkeit gestillt und nur dann. Und ich habe mal einen Bergführerkollegen getroffen, der auch auf der Suche war. Die klettern da rum und Höhlen und so weiter und mache ich auch gerne. Aber wenn man darin die Sinnerfüllung sucht, dann habe ich gesagt, gell, wir suchen halt alle. Und er hat gesagt, ich bin ein ewig Suchender. Und dann habe ich gesagt, und weißt du was? Ich bin zu Hause. Und das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Warum bin ich zu Hause? Weil ich den ewigen Gott kenne, der die Ewigkeit auf mein Herz gelegt hat. Und das ist der Friede Christi, der höher ist als alle Vernunft. Es ist diese Ewigkeit im Herzen. Und da gibt es einen Spruch, der heißt, nicht wo der Himmel ist, ist Gott. Sondern wo Gott ist, da ist der Himmel. Und Major Thomas, der Gründer der Fackelträger, hat immer gesagt, Christus ist nicht gekommen, um Menschen aus der Hölle in den Himmel zu bringen. Christus ist gekommen, um Gott aus dem Himmel wieder in den Menschen zu bringen. Damit Christus wieder in uns wohnt, diese Ewigkeit füllt. Und das ist ewiges Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und Jesus Christus erkennen. Für ewiges Leben. Wenn ihr eine Bibel mit habt, könnt ihr aufschlagen, 2. Korinther 5. Da möchte ich euch ein paar Verse vorlesen. Dieser Vers steht auf meiner, neben meiner Haustüre. Den habe ich angebracht, als ich das Haus geerbt habe. Ich wohne immer noch im Haus, da wo ich geboren bin. Und der hat mir immer schon gefallen. 2. Korinther 5. Und ich lese die ersten 3 Verse vor. Da schreibt der Apostel Paulus, denn wir wissen, der weiß immer alles, der Paulus. Er sagt nicht, denn wir denken, denn wir glauben, wir hoffen, wir wissen. Was weiß er schon wieder? Dass, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Ein nicht mit Händen gemachtes, ein ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem Haus freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, insofern wir ja bekleidet nicht nackt befunden werden. Was weiß der Paulus? Er weiß hier 2 Dinge. Er weiß, unser irdisches Haus wird zerstört. Er weiß, dieses Stück Fleisch hier, das gebe ich mal ab. Und das weißt du auch. Vielleicht ist es dir nicht so bewusst, ist auch okay, aber es ist es so. Ich weiß nicht viel über dich, aber eins weiß ich, du stirbst. Einer, die Sterberate liegt immer noch bei 100%. Einer aus einem stirbt. Das hat Paulus gewusst. Ja, das ist nicht besonders jetzt intelligent, das weiß ja jeder. Aber er wusste noch etwas. Er wusste, dass wir ein ewiges Haus haben im Himmel. Und Paulus sagte, genauso wie dieses irdische Haus gemacht ist für dieses irdische Leben, so wird der himmlische Leib optimal geschaffen sein für das himmlische Leben. Das weiß ich, sagt er. Und dann weiß er noch etwas. Im Vers 4 sagt er, denn wir freilich, die in diesem Zelt sind, jetzt in dieser irdischen Behausung, in diesem Stück Fleisch da, wir seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen. Er sagt hier, in diesem irdischen Leib seufzen wir. Freund, ist das auch deine Erfahrung? Kennst du Menschen, die seufzen in diesem Leib? Kennst du Menschen, die mit diesem irdischen Leben nicht zurechtkommen? Kennst du Menschen, die sich betrogen fühlen von diesem Leben auf dieser Erde? Wir sagen, natürlich kenne ich solche. Ich selbst bin so einer. Das ist logisch. Paulus sagt es. In diesem Leib wirst du seufzen. Das ist biblisch, das ist normal. Weil das ist noch nicht unsere ewige Heimat. Warum übrigens seufzt der Mensch in diesem irdischen Leib? Aus einem einfachen Grund. Weil jene Dinge, die uns befriedigen hier, uns nie befriedigen können. Das ist so, man geht an ein Konzert zu seiner Lieblingsband und dann spielen sie 5 Lieder und du bist ganz weg. Das ist deine Musik und du bist halb high. Und dann, das Konzert kommt zu Ende nach 1,5, 2 Stunden, dann wird noch geklatscht und dann machen sie noch eine Draufgabe. Dann klatscht man nochmal, dann machen sie nochmal eine Draufgabe und dann verschwinden sie. Und selbst wenn sie wiederkommen würden, wäre es wieder zu wenig. Bei mir ist es beim Tiefschneefahren. Das ist eines der gewaltigsten Dinge, die es gibt. So Tiefschneehänge. Und da fährst rauf und du fährst runter, das ist ja fast wie im Himmel. Dann muss ich sofort wieder rauf und nochmal runter. Und wieder rauf und nochmal runter. Und wenn es 5 Uhr nichts mehr geht und schon finster wird, ja, wenn ich noch 10-mal gehe, ist es immer noch zu wenig. Es ist nie genug. Die Dinge, die uns befriedigen, können uns nie befriedigen. Und darum seufzen wir auf dieser Welt. Willkommen im Club. So geht es jedem. Und Paulus hat es genauso geschrieben. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir sind für etwas Größeres geschaffen und darum seufzen wir in diesem beschränkten irdischen Leib. Dann sagt er im Vers 2, hat er gesagt, denn in diesem freilich seufzen wir sind beschwert, sagt er. Natürlich sind wir beschwert. Aber Der Mensch ist nicht geschaffen für Gefallenheit, sondern für die Fülle. Und die kommt erst. Die Fülle findest du nicht in diesem Leben. Nicht die letzte. Das hat die Bibel nie gesagt. Das hat Jesus nie gesagt. Die Fülle kommt erst, für die du geschaffen bist. Aber sehnen dürfen wir uns danach. Keine Frage. Paulus weiß noch etwas. Im Vers 6 bis 8, da schreibt er: So sind wir nun allezeit guten Mutes. Warum? Und wir wissen, dass wir, während einheimisch in diesem Leib, wir vom Herrn aus heimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Paulus sagt Folgendes: Wir haben guten Mut. Wir seufzen zwar hier, ja, es ist gar nicht so leicht, dieses Erdenleben. Aber ich habe trotzdem guten Mut, weil ich weiß etwas. Ich bin vom Herrn immer noch ausheimisch. Ich habe noch nicht alles. Jetzt leben wir noch nicht im Schauen. Wir leben immer noch im Glauben. Und das sagt Paulus hier. Aber er weiß um seine ewige Heimat. Ich weiß, einmal bin ich einheimisch beim Herrn, einmal werde ich ganz und gar bei ihm sein und das ist die Fülle, für die ich gemacht bin. Und darum habe ich guten Mut in diesem irdischen Leben, wo ich seufze und klage. Ich bin früher öfter länger weg gewesen, so ein halbes Jahr mal, Skilehrer, Australien oder USA. Ich war auch mal Skiverkäufer bei Hertie in Bremen. Ist dann bankrott gegangen nach mir. Zumindest dieses eine Haus. Und da haben sie immer so Skilehrer gesucht mit Lederhose. Hast du da Ski verkauft, als Skilehrer hast du mehr verkauft. Und ich kann mich immer erinnern, wenn ich so nach einem halben Jahr wieder nach Hause kam. Wisst ihr auch, was ich mich am meisten gefreut habe? Ich habe immer Heimweh gehabt. Ich habe auch Fernweh. Aber ich hatte immer wieder Heimweh. Ich habe mich gefreut, unser Haus ist am Land da, da die Treppen, die gehen zur Haustüre hoch. Da habe ich reingeschaut zum Fenster und ich wusste, da sitzt meine Mutter. Das war meine Heimat. Ob ich von Australien nach einem halben Jahr nach Hause kam, war völlig egal. Sie saß immer in der Küche, meistens gestrickt oder gekocht. Das war meine Heimat. Und davon habe ich oft geträumt. Heimat ist so etwas Wichtiges. Und Paulus sagt hier, ich sehne mich nach der ewigen Heimat. Einheimisch beim Herrn. Für immer und ewig. Und ich bin zwar ein einheimischer Ramsauer, aber das ist nicht mein Stolz. Mein Stolz ist, ich bin einheimisch bei Christus. Und die Bibel sagt, wir dürfen stolz sein übrigens. Es ist wichtig, es gibt einen biblischen Stolz. Stolz zu sein auf meinen Herrn und auf das, was er mit mir gemacht hat. Das dürfen wir. Es gibt einen egoistischen Stolz, der macht eher hässlich. Es gibt einen biblischen Stolz, der macht attraktiv. Sei stolz auf deinen Herrn und auf das, was er mit dir getan hat. Da gibt es einen ganz schönen Vers in Jeremia 9. Der gefällt mir so, den lese ich euch vor. In Jeremia Kapitel 9, da lesen wir im Vers 22, so spricht der Herr: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, der rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu kennen, dass ich der Herr bin. Der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Wir dürfen stolz sein auf unseren Herrn. Und dann sagt Paulus noch ein letztes im 2. Korinther, Kapitel 5. Kannst du dann zu Hause durchstudieren. Da spricht er über diesen irdischen und den himmlischen Leib. 2. Korinther 5,5 sagt er: Der uns aber eben dazu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand oder die Garantie des Geistes gegeben hat. Wir sind geschaffen, um ewig bei ihm zu sein. Aber als Vorgeschmack hat er uns schon den Heiligen Geist gegeben, hier auf Erden, bereits hier und jetzt. So wie man vor der Hochzeit bereits den Verlobungsring bekommt. In Österreich ist es so. Ein Jahr bevor wir geheiratet haben, haben wir unsere Eheringe gekauft. Dann gibt es in Österreich auf die linke Hand, das ist der Verlobungsring. Du bist noch nicht verheiratet. Aber der Ring sagt dir schon jeden Tag, so gut wie, nicht mehr weit. Und dann am Hochzeitstag nimmst du den Ring ab, gibst ihn auf die rechte und dann bist du verheiratet. Und so sagt Paulus, er hat uns ein Unterpfand gegeben, eine Garantie. Verlobungsring haben wir bereits, den Heiligen Geist, aber die Hochzeit steht noch aus. Und das ist die Hochzeitsmahl des Lammes, wird es in der Bibel genannt, wo wir dann für ewig vereint sind mit unserem Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er eben im Vers 7 noch, denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Diesen Verlobungsring, dieses Geschenk des Heiligen Geistes, wirst du nie mit deinen Augen sehen. Du kannst es nur im Glauben annehmen. Und wenn ein Mensch im Glauben beginnt, mit Jesus zu leben, dann beginnt der Heilige Geist dich zu verändern, und zwar von innen nach außen. Du fängst an, anders zu denken, weil du eine Perspektive hast. Eben auch diese ewige Perspektive, dass ich einmal ganz bei ihm bin. Und das ist so etwas Schönes. Und ich möchte noch in Johannes 14 vorlesen, da sagt Jesus Folgendes. Johannes 14, Verse 1 bis 3. Euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das heißt, Jesus ist im Moment sehr beschäftigt. Er ist Baumeister, Architekt, Einrichter. Er bereitet eine Heimat für uns, ein Haus, ein Heim. Und er sagt, du wirst einmal da sein, wo ich bin. Und ich bereite es für dich jetzt vor. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Während Jesus für dich und für mich eine Heimat in der Ewigkeit baut, wo wir für immer wohnen, können wir für Jesus eine Wohnung bauen und sein. Hier und jetzt. In Johannes 14, Vers 23 sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Weißt du, was Jesus heute tun möchte? Er möchte Wohnung in dir nehmen. Er möchte bei dir Mieter sein, Besitzer, Pächter, wie immer. Er möchte dich, bei dir wohnen, währenddessen er eine Wohnung für dich baut. Kannst du eine Wohnung für ihn sein? Und das ist das Christenleben. Wir sind eine Wohnung für ihn. Und einmal werden wir bei der Wohnung mit ihm sein. Und dann noch ein letztes, nochmal der Paulus, 2. Korinther 5, Vers 9. 2. Korinther 5, Vers 9. Da sagt er dann noch, wenn ich es finde, 5, Vers 9, deshalb, weil es so ist, weil du die Ewigkeit bereitet hast, weil wir in diesem irdischen Leib zwar seufzen, aber guten Mutes sind, weil wir wissen, was noch kommt, deshalb setzen wir auch unsere Ehre darin, ob einheimisch oder ausheimisch, ob in diesem Stück Fleisch oder im himmlischen Leib, dir wohlgefällig zu sein, Gott wohlgefällig zu sein. Darin setzen wir unsere Ehre, Gott zu gefallen. Wisst ihr, was meine Motivation ist, zu euch heute zu reden? Klar, um euch etwas zu sagen. Aber meine erste Motivation, warum ich heute zu euch rede, ist, ich möchte Gott gefallen. Und ich komme mehr und mehr zu dem Punkt, wo ich merke, ich predige nicht, um Menschen anzupredigen oder was weiterzugeben, obwohl es so ist. Ich predige, um Gott zu gefallen. Wenn du das nächste Mal predigst, überlege dir, warum du es tust. Und Warum gehst du täglich in die Arbeit? Nur um Geld zu verdienen? Oder gehst du in deine Arbeit, um Gott zu gefallen? Warum gehst du nach Hause zu deinen Frau und Kinder? Um sie zu ernähren oder um Gott zu gefallen? Warum gehst du in die Schule, Universität? Nur um etwas zu erreichen? Oder gehst du dahin, um Gott zu gefallen? Paulus sagt, meine Ehre besteht darin, Gott zu gefallen. Ob in diesem Leib oder im nächsten ist völlig egal. Ich will nur Gott gefallen. Übrigens, das ist der Unterschied zwischen Religion und Christusbeziehung. Religion will Gott immer zufriedenstellen. In der Liebesbeziehung möchtest du Gott gefallen. Versuchst du Gott zufriedenzustellen, dann bist du eher religiös. Oder ist eine Ehre, Gott zu gefallen? Das ist etwas völlig anderes. Wir leben sehr viel, um Menschen zu gefallen, Menschenfurcht. Und ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Dann habe ich noch was zum Vorlesen, dann bin ich fertig. Und zwar, ich erzähle die oft, aber die gefällt mir so. Keine Ahnung, ob sie stimmen, ist auch egal. Aber das ist ein kleiner Junge, der lernt Geige, ist extrem begabt, Geige zu spielen. Und der Meister bringt es ihm bei, Geige zu spielen. Und als 11-12-Jähriger hat er sein erstes Konzert, weil er so begabt ist. Und der Saal ist voll wie hier. Und er spielt sein erstes Stück und die Menge tobt, applaudiert, stampft, weil es so gewaltig ist. Und der Junge steht nur da, keine Freude in seinem Gesicht, kein Lachen auf seinen Lippen. Und er schaut und schaut immer nur. Er spielt das zweite Stück, wieder dasselbe, die Menge tobt. Der Junge schaut nur, keine Freude. Nach dem dritten Stück wieder dasselbe. Der Junge schaut wieder in die Menge und auf einmal kommt ein Lachen über sein Gesicht und er hat Freude. Denn er hat seinen Meister entdeckt in der letzten Reihe und er sieht, wie sein Meister klatscht. Seht ihr, wann haben wir Freude? Wenn Jesus Christus in die Hände klatscht und sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Knecht. Oder freuen wir uns, wenn Menschen klatschen? Das ist der Unterschied. Wollen wir Gott gefallen oder wollen wir Menschen gefallen? Haben wir Gottesfurcht oder haben wir Menschenfurcht? Übrigens, wenn du Gott nicht fürchtest, dann weiß ich etwas von dir. Du fürchtest Menschen. Die einzige Erlösung der Menschenfurcht ist die Gottesfurcht. Es gibt keine andere. Darum Menschen, die Gott fürchten, brauchen keine Menschen mehr zu fürchten. Große Freiheit. Gottesfurcht ist eine der größten Freiheiten im Leben. Darum fürchte Gott. Du wirst frei. Und als letztes noch eine Geschichte. Och, keine Ahnung, ob die stimmt, aber ich nehme mal an. Ein russischer Soldat, Alexander Satseba, der ist anscheinend 1944 auf dem Schlachtfeld gefallen. Ich habe das mal aus einem Blättchen von Professor Joachim Hasenfuß. Ich nehme an, dass was der schreibt auch stimmt. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es eine gute Geschichte. Es war auf, ich habe es ursprünglich auf Englisch entdeckt. Ich habe es dann auf Deutsch übersetzt, darum ist es nicht ganz getreu. Ich habe geschaut, dass es sich ein bisschen reimt. Aber dieser Soldat auf dem Schlachtfeld betet, hör mich, mein Gott. Noch nie zuvor sprach ich mit dir, erst am heutigen Tag dämmert es mir. Seit meinen Kinderjahren hämmerten sie uns ein, dich gibt es nicht, du kannst nicht sein. Und ich, Idiot, habe das geglaubt. Deine Schöpfung war für mich bis heute taub und leer, doch heute Nacht erblickte ich vom Krater aus über mir das Sternenmeer. Bei dieser Schau verweilend erfasste ich mit Scham, wie grausam ein Betrug sein kann. Ich weiß nicht, Gott, ob du wirst die Hand mir reichen, doch spreche ich zu dir und vertraue, dass du nicht zurück wirst weichen. Seltsam, dass inmitten dieser Höllenschrecken und Gefahren sich mir dein Licht gezeigt und ich dich hier erfahren. Dies eine will ich dir sagen, wie froh ich bin, dich hier erkannt zu haben. Zum Angriff wird um Mitternacht geblasen, doch fürchte ich mich nicht. Dein Blick wird auf uns ruhen, ich bin gelassen. Schon dröhnt das Signal, was soll's. Ich mache mich auf den Weg, so wohl war mir mit dir. Nur noch ein Wort. Du weißt, erbittert wird die Schlacht. Mag sein, noch diese Nacht klopfe ich an deine Tür. Wirst du, obwohl bisher kein Freund von dir, trotz allem Einlass mir erlauben? Mir scheint, ich weine, oh mein Gott, und sehe, mir öffnen sich die Augen. Auf Wiedersehen, mein Gott, du siehst, ich gehe und kehre wohl nicht mehr zurück. Wie seltsam, ohne Furcht habe ich jetzt den Tod im Blick. Und das ist das andere, das ich feststelle in alten Menschen. Jene, die Gott kennen, haben nicht so viel Angst vor dem Tod, weil sie wissen, es ist nur das Sprungbrett in die Ewigkeit. Und einer hat mal am Totenbett gesagt, ich fühle mich wie ein Schuljunge, der nach Hause läuft. Erinnert euch früher, wenn man von der Schule nach Hause gelaufen ist? Es war Freiheit. Weg von der Schule, ab nach Hause. Und er sagt, genauso fühle ich mich, wenn ich von der Schule nach Hause laufe. Ich komme dahin, wo ich hingehöre. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, die Realität. Heaven at home. Und daran glaube ich. Und das gibt auch mir Frieden in meinem Leben und im Sterben. Und wir werden sehen, die Jahre werden es weisen, ob ich tatsächlich so friedlich sterben kann. Keine Ahnung. Aber ich wünsche es mir, ich wünsche es dir. Wir haben auf jeden Fall guten Grund dazu. Ich möchte noch beten zusammen. Lieber Vater, ich möchte dir einfach wieder danken, dass wir über dieses Leben, diese 70, 80 Jahre, für manche nur 10, 15, 20 Jahre, eine Ewigkeit darüber hinaus gibt. Und Herr, wir wissen um diese Ewigkeit. Auch in unserer westlichen Welt. Auch wenn wir es verdrängen, rationalisieren, intellektualisieren, innen drinnen wissen wir, es gibt mehr, es muss mehr geben. Weil du hast die Ewigkeit auf unser Herz gelegt. Und Herr, ich bete, dass wir vielleicht den Mut haben, diese Sehnsucht nicht weiter zu verdrängen, zu rationalisieren, sondern uns auf den ewigen Gott einlassen, der diese Sehnsucht stillen kann. Danke, Jesus, dass du der Einzige bist, der für jetzt und für ewig Bestand hat, weil du den Tod besiegt hast und du auferstanden bist von den Toten und als Auferstandener uns deinen Geist gegeben hast zu Pfingsten, den Verlobungsring, auf das wir wissen dürfen, dass wir für ewig bei dir geborgen sind. Und diese Geborgenheit ist unsere Heimat. Und diese Heimat gibt uns einen Sinn, um in diesem Leben zurechtzukommen. Ja, ich bete ganz besonders jetzt für jene auch in diesem Zelt, die momentan leiden, die Schweres haben, ja, die durch dunkle Zeiten gehen, so wie Paulus es beschrieben hat, die in diesen irdischen Leib schmachten. Herr, mögest du sie aufrichten, mögest du sie segnen und heilen. Mögest du ihnen die Kraft, den Mut und die Freude geben, in diesem irdischen Leben zurechtzukommen. Und mögest du ihnen gewähren, dass sie den Blick auf die Ewigkeit nicht verlieren, sondern ganz neu entdecken. Und darin frohen Mutes werden, so wie Paulus. Das wünsche ich mir, Herr, für alle, die hier sind. Segne uns in deinem lieben Namen. Amen.